Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich sehr, hier zu sein, euch wieder zu sehen. Und ja, es ist hier etwas kälter als in Peru, aber das Herz wurde gleich wieder warm, als wir hier zusammen singen und beten durften. Es war einfach schön. Ich freue mich, dass ich heute Gottes Wort mit euch teilen möchte. Und ich möchte aus dem Epheserbrief. Ist mein Lieblingsbrief. Letztes Mal, als ich hier war, habe ich auch aus dem Epheserbrief gepredigt, aber eine andere Stelle, keine Angst. Die Soldaten sind unterwegs. Angeführt von ihrem General gehen sie Schritt für Schritt auf feindlichem Gebiet. Es ist still um sie herum und sie schauen sich vorsichtig um. Hinter jeder Ecke könnte der Feind lauern. Die Angst steigt den Männern zu Kopf. Jeder von ihnen fürchtet um sein Leben. Und plötzlich geschieht es. Erste Schüsse fallen. Sie sind umzingelt. Ein Hinterhalt des Feindes. Der General, der diese Gruppe anführt, weiß in seiner jahrelangen Erfahrung sofort, was zu tun ist. Haltet zusammen, schreit er seinen verängstigten Männern zu. Haltet zusammen, denn tatsächlich, wenn jetzt jeder davonläuft, gepackt von der Angst, ist auf niemanden Verlass und die Gruppe wird erbarmungslos zerschossen. Die Männer raffen sich auf und folgen dem Ruf ihres Anführers. Ungeachtet der Angst, die sie zu beherrschen versucht, organisieren sie sich neu und meistern den Hinterhalt ohne Verluste. Zusammenhalt in schweren Zeiten. Das ist nicht leicht, aber es ist überlebensnotwendig. Und darum soll es auch heute gehen, über Zusammenhalt. Und dazu möchte ich gerne den Bibeltext aus Epheser 4, 1 bis 16 vorlesen. Das Thema meiner Predigt möchte ich nennen, haltet zusammen. Ups. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er die Gefangenen gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Haltet zusammen. In diesem Text ziehe ich für mich viele wertvolle Gedanken heraus, die ich in drei Punkte gliedern möchte, einfach zu einem besseren Überblick. Haltet zusammen, weil Christus euch vereint hat. Das ist der erste Gedanke. Paulus sagt, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Paulus sitzt im Gefängnis. Er schreibt diesen Brief und es liegt ihm auf dem Herzen, die Leute zu ermutigen, trotz seiner Gefangenschaft auf den Herrn zu schauen. So wie er im Gefängnis sitzt und sich nicht herunterziehen lässt, nicht entmutigen lässt. Er sagt, ich will euch ermahnen. Das Wort, das können wir auch eigentlich mit ermutigen übersetzen. Ja? Ich ermutige euch nun. Ich, der jetzt gerade im Gefängnis sitze und euch schon drei wertvolle Kapitel im Epheserbrief geschrieben habe, wie wertvoll und wunderbar Gottes Gnade an uns ist, möchte euch jetzt ermutigen, obwohl ich gefangen bin. Und sagt er, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Wir sind Kinder Gottes. Das ist das, was er in den Kapiteln zuvor deutlich an die Epheser, an die Christen damals und auch an uns heute schreibt. Wir dürfen uns angenommen wissen. Es ist einfach schön, das Gefühl, nicht jeden Morgen aufzuwachen und sagen, du da oben, magst du mich noch oder wie sieht's aus? Sondern wie wir es auch heute gehört haben, heute Morgen, wie schön ist es, ja, dass wir aufwachen dürfen und sagen, guten Morgen. Es ist schön zu wissen, da ist jemand, der meint's gut mit mir. Ich bin ein Kind Gottes. Und jetzt sagt er, jetzt wandelt in dieser Berufung. Mit, wie sieht dieses würdig aus? So geht er, ja, jetzt bin ich einen Schritt zu weit gesprungen, Entschuldigung. Dieses Leben, dieser Glaube, der in uns wirkt, soll jetzt nach außen hin sichtbar werden. Das ist jetzt im Grunde genommen das, was Paulus hier einleitet. Ab Kapitel 4 wird es praktisch. Vorher beschreibt er so wunderbar, was Gott für uns getan hat. Und jetzt, sagt er, und jetzt soll das hier nach außen hin sichtbar werden. Wenn wir zum Beispiel Heuchelei nehmen, ja, als Negativbeispiel. Heuchelei ist, sie täuscht eine Frömmigkeit vor, die gar nicht vorhanden ist. Ja? Also ich mache auf besonders fromm, aber innen drin ist alles Chaos. Ja? Aber hier geht es genau umgekehrt. Er sagt, in euch lebt etwas Neues. In euch wirkt eine neue Kraft. Und jetzt lass das auch nach außen hin sichtbar werden. Trag das nicht nur so für dich, so wie so ein kleines Licht, an dem du dich freuen kannst. Nein, lass das nach außen hin sichtbar werden. Wie sieht dieses würdig der Berufung mit dir aus? Und dann beschreibt er das in Vers 2. Mit aller Demut. Dass ich mich nicht wichtiger mache. Mit Sanftmut, mit Langmut, ja, dass es angenehm ist, mit mir in Kontakt zu treten, dass ich geduldig mit dem anderen bin, dass ich den anderen nicht aufgebe. Wir reden über Zusammenhalt und das ist so wertvoll, das als Grundlage einfach zu sehen, demütig zu sein, sanftmütig, geduldig, einander in Liebe ertragend, ja, gegenseitig aushalten. Manchmal ist das gar nicht so einfach, ja. Auch dann, wenn es mal schwierig wird, einander Liebe zu erweisen. Und das sind Eigenschaften, die Jesus Christus klassifizieren, die Jesus beschreiben, wie Jesus war. Er war demütig und sanftmütig, langmütig. Er hat in Liebe ertragen. Und wir wissen alle, wie viel Schweres er auch in Liebe ertragen hat, als er am Kreuz von Golgatha für uns sein Leben gab, aus Liebe heraus. Und nur er allein ist würdig, das haben wir vorhin gesungen, du bist würdig. Würdig unserer Berufung. würde ich jetzt einfach mal behaupten, oder so verstehe ich es, ist, dass Jesus Christus in uns zunehmend sichtbar wird. Dass wir Jesus durch uns leuchten lassen. Weil warum? Wir versagen, wir fallen tagtäglich. Ich bin nicht demütig, nicht sanftmütig, nicht langmütig und ich ertrage nicht so oft in Liebe, wie ich sollte. Aber Jesus in mir, er kann das bewirken. Er gibt mir die Kraft dafür. Er verändert mein Herz. Und weil er in mir lebt und wenn ich ihm das diesen Wirkungsraum auch gebe und sage, ja Herr, wirke du, mache du, ich kann das nicht. Jesus sagt, bleibt in mir, dann bringt ihr viel Frucht. Nicht bringt viel Frucht, damit ihr in mir bleibt. Ja? Das alles kann ich nur aus der Beziehung zum Herrn heraus machen. Und dann kann das auch würdig sein. Dann sieht man und sagt, ah ja, da kommt der Vater raus. Ja? Ja, wie man ein Kind anschaut und sagt, ja, da sieht man doch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Der Sohnemann macht es genau wie der Papa, ja? Das sehe ich bei mir auch. Ich ärgere mich über manche Sachen, die mein Vater gemacht hat, die ich dann auf einmal bei mir selber entdecke, ja? Und hier im Positiven auch, ich schaue auf den Herrn und ich lasse mich von ihm verwandeln und er selbst leuchtet durch mich. Und man sieht auf einmal, ja, da kommt der himmlische Papa raus, ja, das Wesen Gottes. Und dann kann ich würdig der Berufung handeln. Also ansonsten wären das nur 4 weitere Gebote, die mir zeigen, dass ich sowieso nicht schaffe, aus eigener Kraft. Ja. Und dann kommt er auf einen, in meinen Augen, einen wichtigen Schlüsselvers in diesem Abschnitt. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Es geht erstmal darum, wirklich Fleiß anzulegen, ja. Petrus und der Psalm, in dem Psalmen steht das auch, suche den Frieden und jage ihm nach. Ja, das ist so ein richtiges aktives darum kämpfen, dass der Frieden erhalten bleibt. Ja? Befleißigen, Mühe geben. Ich lese gerade ein wunderbares Buch von Ken Sande, sei ein Friedensstifter. Da geht es genau um diesen Punkt. Das ist so wertvoll, dass wir uns bewusst, nicht einfach sagen, ja, wenn es nicht so ist, wir nehmen es jetzt mal nicht so wichtig mit dem Frieden. Nein, unser Gott ist ein Gott des Friedens. Wie wichtig ist es, dass wir uns bewusst machen, ich will diesem Frieden nachjagen, auch in der Familie des Herrn, ja? Sich Mühe zu machen und dann eben diese Einheit des Geistes, ja? Dass wir zusammenhalten. Wir sind alle grundverschieden. Wir haben unterschiedlichste Ansichten, vertreten unterschiedlichste Meinungen in vielen Dingen in unserem Leben. Aber dass wir uns in Jesus, in dieser Wahrheit einig sind und dass wir daran zusammenhalten, dass wir uns nicht zerrütten lassen, dass wir sagen können, wie Paulus in Römer 15 schreibt, damit wir den Vater unseres Herrn Jesus Christus einmütig wie aus einem Mund preisen. Ja, und dafür müssen wir uns eben unser Denken verändern lassen von Gott, durch seinen Geist, durch sein Wort, dass wir uns verändern lassen und dann eben an dieser Einheit zusammenhalten als Familie im Herrn. Und wir müssen uns nicht nur uns Mühe machen, diese Einheit zu suchen, sondern sie auch zu bewahren, zu erhalten, ja. Dass es uns etwas Wichtiges ist, dass wir das nicht so leichtfertig aufgeben. Ah, der hat mich schief angeguckt, dann grüße ich den jetzt die nächsten 4, 5 Monate nicht mehr. Nein, dass wir das bewahren, dass wir uns Mühe geben und uns sagen, wie wichtig ist das? Durch das Band des Friedens. Einheit können wir nur bewahren, wenn wir Frieden halten. Paulus sagt, dass die Christen mit aller Kraft darum bemüht sein sollen, diese Einheit zu bewahren. Und das schaffen sie eben nur, wenn sie Frieden untereinander haben. Frieden ist so wichtig, es ist die Schnur, die uns zusammenhält. Das Band, das die Gemeinde zusammenhält. Und hier ist nicht die Rede von einem oberflächlichen, falschen Frieden, dass ja möglichst allem aus dem Weg gehen, und ja, sondern wirklich, dass wir uns nicht durch unnütze Streitigkeiten auseinanderjagen lassen, sondern dass wir aktiv darum bemüht sind, dass wir ja aufeinander zugehen, wo auch vielleicht Schmerz entstanden ist, dass man das klärt, dass man das bereinigt, dass man Konflikte im Geiste Jesu in Liebe und in Geduld angeht und dass man echten, tiefen Frieden schaffen kann. Es gibt nämlich immer zwei, da schreibt es auch wunderbar in dem Buch, also das kann ich nur wärmstens empfehlen. Da gibt es die einen, die fliehen vor Konflikten und die anderen, die suchen die Konflikte. Ja? Und dann kracht es. Ja? Bei den einen kracht es dann ständig und bei den anderen ist immer so alles gut, aber dann ist doch nicht alles gut. Und wie wunderbar ist es, wenn wir uns im Geiste Jesu wirklich um einen Frieden bemüht sind, der Gott widerspiegelt, der ihn verherrlicht. Und wie wunderbar ist es, wenn wir uns bewusst machen, wir brauchen diesen Frieden, den nur Gott schenken kann, ja? Und der unser Herz verändert, dass wir dann diese Einheit bewahren dürfen. Es gibt nämlich einen Widersacher, der um alles in der Welt diese Einheit zerstören will. Und diese Einheit, diese Liebe untereinander ist letztendlich das größte Zeugnis nach außen hin. Das sagt Jesus selbst, an der Liebe, die ihr untereinander habt. Und dazu gehört eben Einheit und Frieden auch, werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und dann schreibt er weiter, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, Allah, der über allen und durch alle und in allem ist. Hiermit ist nicht einfach, ja, irgendein Leib und irgendein Geist oder irgendein Gott. Nein, hier steht das Zahlenwörtchen 1, ja, einer. Es gibt nur einen wahren Gott, einen Herrn, der uns rettet. Es gibt nur diesen einen rettenden Glauben, den wir durch die Taufe bezeugen. Es gibt nur diese eine einzige Hoffnung, die uns nicht enttäuschen wird. Da gibt es nicht mehrere. Da gibt es nur diesen einen Weg, ja? Diese einzige Berufung, also als Stand, als Kinder Gottes. Wir sind ein Leib, ein Körper, eine Gemeinschaft von denen, die Jesus lieben. Und wir werden durch diesen einen Geist geleitet. Paulus macht klar und deutlich, es gibt keinen Grund, sich zu streiten und zu trennen, weil der uns vereint hat, einer ist. Natürlich kommt in Verbindung mit diesem Thema auch andere Fragen. Nicht alles, wo Jesus draufsteht, ist wirklich Jesus drin, ja? Aber deshalb müssen wir natürlich prüfen, wo ist lebendiger Glaube, wo ist das Evangelium, wo ist das, was mit der Schrift übereinstimmt. Es gibt viele Strömungen, die uns eigentlich von Jesus wegziehen wollen, leider. Aber wir sollen uns nicht an irrelevanten Dingen die Köpfe einschlagen. Allein aus Glaube, durch Gottes Gnade, dürfen du und ich, dürfen sie und ich zu Gottes Familie gehören. Und da müssen wir dran festhalten. In einer Familie sind die Kinder grundverschieden. Aber sie sind sich alle einig, ja? Das sind Mama und Papa. Auch wenn wir unterschiedlich sind, aber wir gehören zusammen. Meine Tochter ist anders als mein Sohn anders als meine Frau anders als ich. Aber wir sind jetzt eine Familie. Und so ist es auch in der Glaubensfamilie. Wir kommen zusammen als unterschiedlichste Menschen, manchmal mit unterschiedlichsten Ideen, Gaben und Geschmäckern. Aber es ist wichtig, dass wir uns einig sind in dem, dass Jesus Christus unser Herr ist, dass er uns angenommen hat und dass wir ihm nachfolgen wollen. Mein Lehrer in der Bibelschule sagte mir immer, im Wesentlichen gleich, im Unwesentlichen verschieden, über allem die Liebe. Und wir können diese Einheit trotz unserer Unterschiedlichkeit nur halten, wenn wir durch das Evangelium Jesu verstanden haben, dass Christus meinen Mitmenschen genauso erlöst hat und ihn zum Bau seiner Gemeinde gebrauchen möchte wie mich. Und wenn wir diese geistliche Einheit nicht auf dem Fundament der völligen Annahme Christi sehen, wird es nicht gelingen, eine biblische Einheit zu halten. Wir werden immer etwas finden, um uns über den anderen zu beschweren. Und das ist Paulus bewusst. Der war ein Mensch und der hat auch mit Sündern gearbeitet. Und deswegen ermutigt er auch später in diesem Abschnitt, um diese Einheit zu kämpfen, sich die allergrößte Mühe zu geben. Wir werden niemals einig sein in allen Fragen. Wir könnten uns jetzt eine Diskussion, Podiumsdiskussion machen und dann werden wir auf einmal merken, oh, der denkt ja in dem Punkt anders als ich und. Aber einig in der Wahrheit des Evangeliums und darin Christus zu loben und mit unserem Leben anzubeten, das sollte unser gemeinsames Ziel sein. Und diese Einheit wird zu einem Wachsen im Glauben führen. Das glaube ich ganz fest und so komme ich zu meinem zweiten Punkt hier. Haltet zusammen, um im Glauben zu wachsen. Es heißt dann, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Vorher spricht er über das große Ganze. Ja? Die Gemeinde muss zusammenhalten, über das Kollektiv. Wie wichtig ist das? Das funktioniert nur durch das Band des Friedens. Und dann ist es ja leicht. Im Kollektiv, da kann man immer schnell abtauchen und sagen, ja, genau. Genau, aber ich drehe mal zwei Schritte zurück. Und jetzt kommt er hin und sagt, jetzt kommt er vom Kollektiv zum Individuum, zu jedem Einzelnen. Jeder Einzelne von uns ist von Christus begnadigt und beschenkt worden. Nach einem Maß, ja, ich kann mich nicht überheben, ich habe ein gewisses Maß an dem, was ich von Christus bekommen habe, mit dem ich dienen kann. Aber es ist eben von Christus zu dir, zu mir gekommen. Wir alle haben im Kontext dieses Gedankens, also sind wir befähigt worden, um an dieser Einheit zu arbeiten, sie zu bewahren. Ich wurde nicht befähigt mit meinen Gaben, um irgendwo zu glänzen, sondern bildlich gesprochen, im Staub der Erde meinen Brüdern und Schwestern die Füße zu waschen. Wir wurden befähigt von unserem Herrn und Heiland, damit wir einander dienen. Und wie wertvoll ist es, wenn wir das wertschätzen können, was wir gegenseitig füreinander tun. Und das ist sehr wichtig, auch mal ein dankbares Wort anzunehmen, dass du für deinen Dienst, was du tust. Kritik nehmen wir immer sehr schnell an und ja, tragen sie dann mit uns rum und das zerrt dann an uns, ja. Aber sobald mal ein Lob kommt, dann sagt man, Ehre sei Gott, fertig. Nee, auch mal darüber zu freuen, Danke zu sagen, zu sehen, ey, das, was ich gemacht habe, das war gerade für jemanden wichtig und wertvoll. Es hat jemandem zum Segen gedient. Ja, wir dürfen uns nicht vom Lob anderer abhängig machen, das stimmt. Aber wir dürfen ihn dankbar annehmen und dann mit dankbarem Herzen auch an Gott weitergeben und ihn loben, dass wir ein Segen sein durften. Wir können uns aktiv darum bemühen, dem anderen für seinen Dienst zu danken. Auch dann, wenn man es vielleicht anders machen würde, ja? Wir können denjenigen, die sich um praktische Aufgaben in der Gemeinde kümmern, Danke sagen. Wir können für eine Predigt oder einen Beitrag oder für das Lied, das gewählt wurde und das mich berührt hat, mal Danke sagen und sagen, hey, das war so schön, das hat mich ermutigt. Erstens macht es demjenigen, der das macht, Mut. Und zweitens hilft es mir persönlich, wenn ich das sage, wenn ich das praktiziere, nicht immer auf das zu schauen, was vielleicht nicht so gelaufen ist, wie ich wollte. Unser Denken wird verändert durch den Herrn. Und das fängt eben auch damit an, dass wir den Wert und den Nutzen der Unterschiedlichkeit der einzelnen Gemeindemitglieder innerhalb der Gemeinde wirklich erkennen und schätzen. Wir sind ein Leib, ein Körper, so sagt es Paulus auch im Korintherbrief. Und dieser Leib muss funktionieren, ja? damit er gesund ist. Und leidet mal ein Teil dieses Leibes, dann das spürt der ganze Körper. Freut er sich, dann soll der Körper sich freuen. Es ist ein Geben und Nehmen, ein Dienen. Der Leib dient sich selbst letztendlich. Wenn wir nur murren und uns darüber beschweren, wenn jemand irgendwas in der Gemeinde tut, was mir nicht gefällt, erreichen wir dieses Ziel nicht. Ich vergifte mich selbst damit, mit dieser Atmosphäre, mit diesem Denken. Und stattdessen sollte ich dankbar die Mühe meines Nächsten anerkennen und schätzen. Das heißt natürlich nicht, dass wir immer alles hinnehmen und ja, wir können nach Verbesserung und Veränderung streben, aber wie gut ist es, wenn wir einfach anfangen, das Gute, das Erbauliche zu sehen. Dann wird sich auch unser Bild immer wieder neu auf die Gemeinde verbessern. Ja, konstruktive Kritik ist wichtig und richtig, aber genauso wichtig ist das Ermutigen. Ja, dieses Wort, das habe ich schon am Anfang gesagt, Parakaleo, das wird oft mit Ermahnen übersetzt, das heißt aber auch ermuntern, ermutigen, Mut machen, trösten, ja. Los, du schaffst das, gib nicht auf. Der Heilige Geist selber wird so genannt, der Tröster. Wenn wir so miteinander handeln, dann handeln wir also Gottes Geist gemäß, einander zu ermutigen, sich gegenseitig Mut zu machen, sich zu dienen, und das wird auch uns im Glauben fördern. Dann kommt ein längerer, kommt ein Abschnitt, darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Und dieser Text macht uns deutlich, dass der im Himmel herrschende Christus auf die Erde herabkam, um seine Aufgabe zu erfüllen. Als er jedoch wieder in den Himmel aufstieg, hat er uns beschenkt mit den Gaben, die der Gemeinde dienen sollen. Man kann sich jetzt die Frage stellen, was sind diese Gefangenen und so, da kann man viel drüber diskutieren, aber ich glaube, der Hauptfokus liegt hier auf dem beschenkt durch die Gaben. Uns wurden Gaben gegeben. Paulus möchte sagen, dass die Gemeinde befähigt wurde, diese Einheit zu bewahren. Wir haben keine Ausrede, dass wir sagen, ja, das kriege ich nicht so hin. Das ist ein umkämpftes Ziel, ja, an dem wir ständig arbeiten sollen. Jeder für sich und alle zusammen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Und dann kommt er weiter in den Versen. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Also wir wurden beschenkt zu der Ausrüstung, für das Werk, zur Erbauung. Also letztendlich ist es ein Dienen aneinander. Gott beschenkt uns, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Paulus, das Ziel dieser Dienste, das, was Gott uns gegeben hat, dieser Gaben, ist es, einander zu dienen und die Gemeinde zu erbauen. Es geht darum, die Gläubigen zu mündigen Christen zu erziehen, im Glauben zu fördern, Menschen, die gerade so zum Glauben gekommen sind, zu begleiten und ihnen Mut zu machen, ihnen Kraft zu helfen, dass sie im Glauben fest werden. Paulus sagt an anderer Stelle, dass da manche immer Unmündige im Glauben sind, noch Milch notwendig haben. Sie leben ihren Glauben nicht selbstständig. Und das soll eben durch diesen gegenseitigen Dienst aneinander immer mehr eingeübt werden. Christus möchte mündige Christen haben. Er liebt uns von Anfang an. Aber so wie ich mein Kind bekomme, ich will es auch, ich erziehe es, damit es selbstständig wird. Nicht unabhängig von Gott, das gar nicht. aber dass es wächst. Dass es fest wird in der Lehre der Apostel und Propheten. Und dann können wir zu tragenden Steinen werden. Ja? So sagt es auch Petrus. Dann können wir einander tragen und ertragen. Ja? Das ist so wertvoll und wichtig, weil ich kann nicht immer tragend sein. Und aktuell die letzten Wochen und Monate erlebe ich einfach, wie schwer es aktuell für mich ist und wie ich manchmal kämpfen muss. Und wie wunderbar ist es dann, wenn andere auf einmal zu mir kommen und mich ein Stück tragen können. Und ich merke auf einmal, Gott sei Dank, Herr. Danke, Herr, dass du mir diesen Menschen zu mir geschickt hast. Danke, Herr, dass du mich gerade getragen hast durch ihn. Und wie wunderbar ist es, dass wir sowohl tragen dürfen, aber auch mal getragen werden können. Und dazu ist es so wichtig, dass wir uns gegenseitig immer wieder ermutigen, nicht aufzugeben und einander dienen. Wenn wir in einem Fußballstadion sitzen oder auf dem Fußballplatz unseres Dorfes, dann sehen wir da immer vier Sorten Mensch. Die einen spielen Fußball und dann gibt es Leute, die sitzen da so ganz anteilnahmslos. Man fragt sich, warum sitzt du überhaupt da? Ja, ich wurde hingeschleppt, ja. Ich schaue einfach zu, mich interessiert es eigentlich nicht wirklich. Und dann hast du da so zwei weitere Gruppen, die einen, die feuern an und ja, und schreien und springen und singen und schwitzen mehr als die Fußballspieler. Und die anderen, die kommentieren alles und kritisieren, ja, was war denn das, wie läufst denn du, warum bist denn du so lahm, ja, und selber sind sie dann müde, wenn sie von der Tribüne runtergehen, ja. Und das erlebe ich manchmal auch, ich sage immer, Gemeinde ist manchmal wie Fußball. Ja, da laufen sich einige die Seele aus dem Leib und die einen gucken zu, feuern an und die anderen gucken zu und beschweren sich. Und das darf halt nicht sein. Ich denke, wir sollten uns gegenseitig dienen, gegenseitig wertschätzen, was der andere tut und selbst aktiv mitmachen. Selbst vielleicht auch zu fragen, ja, wie wichtig ist es, dass wir an dieser Einheit arbeiten und wo kann ich mich persönlich einbringen? Wo kann ich mithelfen? Wo kann ich, vielleicht kann ich in der Gemeinde mal nachfragen, wo gibt es Not am Mann? Wo kann ich mich einbringen? Wo kann ich ein Segen sein mit dem, was Gott mir gegeben hat? Und im Alltag auch immer wieder sich zu fragen, wo kann ich das, was Jesus mir gegeben hat, einfach an meinen Glaubensgeschwistern, aber auch an den Menschen da draußen. Wo kann ich ein Segen sein? Wo kann ich diesen Frieden, den ich erfahren habe, weitergeben? Dass wir aktiv zusammenarbeiten, zusammenhalten und dann werden wir auch im Glauben wachsen. Und mein letzter Gedanke, den werde ich kurz halten, ist, haltet zusammen, um Christus zu dienen. Wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Paulus sagte im vorherigen Vers, dass wir Christen erwachsen im Glauben werden müssen, dass wir uns im Glauben festigen. Ja, so wie ein junger Mensch sich schnell von der Meinung anderer Menschen abhängig machen kann, weil vielleicht manchmal auch sein Selbstbewusstsein noch nicht so gefestigt ist. Wie das eines ausgewachsenen Menschen, der mit beiden Beinen im Leben steht, genauso wackelig können wir auch im Glauben sein, wenn wir nicht im Wort gefestigt sind und uns von Gottes Geist leiten lassen. Es können Dinge kommen, die uns schnell aus der Bahn werfen, Menschenfurcht, die uns beherrschen möchte. Und ein Christ, der geistig gefestigt ist, er weiß sich auch geistlich zu verteidigen und zu erklären, was seine Hoffnung ist. Ich weiß nicht nur, dass ich an Jesus glaube, sondern auch, warum ich an Jesus glaube. Aber auch ein fester Christ ist nicht wie so ein harter Klumpen, der sich nicht mehr korrigieren lässt, sondern er ist wie ein Ton in den Händen seines Töpfers. Ja? Formbar, veränderbar, aber der festen Überzeugung, ich bin gehalten von meinem Töpfer. Er wirkt, er arbeitet an mir. Ich lasse mich verändern, aber an dieser Grundlage, dass er mich hält, lasse ich nicht rütteln. Die lasse ich mir nicht wegnehmen. Ja, das muss fest sein, dass wir im Evangelium fest sind. Und dann sagt Paulus, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu dem, der das Haupt ist. Wahrheit ohne Liebe kann sehr, sehr wehtun. Ja? Also die kann wie so eine Sonne auf einen runterbrennen. Ja, in Peru, das war manchmal sehr schwer, wenn die Sonne einfach richtig draufknallt und so. Wahrheit kann wirklich schmerzen. Und Liebe ohne Wahrheit ist letztendlich nicht wirkliche Liebe. Und so Paulus, sie schaut einfach immer weg und interessiert eigentlich nicht. Wahrheit in Liebe. Lasst uns die Wahrheit reden in Liebe. Dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir gegenseitig uns auch mal vielleicht was sagen können, was mir persönlich nicht schmeckt, aber was gut gemeint ist, was mit einer heilenden Absicht gegeben wird. Dass ich nicht immer nur alles akzeptiere und toleriere, sondern auch mal sage, hey, das war jetzt nicht so schön, dass du das oder jenes gesagt oder gemacht hast. Aber aus Liebe heraus. Und auch aus Liebe heraus sich vielleicht mal korrigieren lassen. Das ist so wichtig, um diese Einheit zu bewahren, dass wir Wahrheit in Liebe sagen dürfen. Und das beinhaltet einmal die mutmachenden Worte des Evangeliums, Mut zu machen und zu sagen, ja, das ist die Wahrheit in Liebe. Du bist gehalten. Ja? Sich gegenseitig immer wieder auf Jesus auszurichten. Aber dann halt auch zu sagen, okay, wenn hier und da vielleicht mal was nicht so läuft, wie es soll, dass meine Frau zu mir kommen kann und sagen kann, Waldemar, das da war jetzt echt daneben. Aber in Liebe. Und wenn ich weiß, dass sie es gut mit mir meint, dann unterstelle ich hier keine böse Absicht. Ja? Manchmal da werde ich dann doch aufbrausen, weil Kritik schmeckt nie. Aber wenn wir uns das immer wieder bewusst machen, wie wertvoll ist es eigentlich und wie gut ist es, dass wir uns gegenseitig auf Kurs halten dürfen. Dass wir Wahrheit in Liebe sagen dürfen. Und dann, so schließt Paulus diesen Abschnitt, aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Durch Christus, zu dem wir hinwachsen wollen, wird die Einheit zusammengehalten, sagt Paulus. Aber wir sind aktiv gefragt, wie ein Uhrwerk. Das nur funktioniert, wenn alle Teile ineinander laufen. So soll auch der Christ durch die Liebe angetrieben werden. Wackelt ein Teilchen hier drin, ja, dann muss es wieder korrigiert werden. Geht es kaputt, muss es repariert werden. Und das ist auch bei uns im Alltag so. Wir funktionieren nicht immer. Manchmal wackelt da was. Manchmal geht auch mal was kaputt, manchmal geht was in die Brüche und dann dauert das. Aber wir können in einer Einheit, in einer Liebe, in Geduld miteinander umgehen, einander helfen, einander auf Jesus ausrichten. Und dann können wir, so wie Jesus es möchte, als eine Einheit funktionieren. Und ich glaube eben, er sagt, dass das in Liebe, ja, geschehen soll. Und ich glaube, dass diese Liebe unser Herz, die antreibende Kraft sein muss. Und vielleicht, um das zu schließen mit einem Zitat von Paulus, dann schreibt er in der Bibel, einer für alle, ja, und alle für einen. So wie einer für alle gestorben ist, so sollen auch wir alle nicht mehr uns leben, sondern ihm. Einer ist für alle gestorben. Und alle leben für einen. Aus welcher Kraft, so sagt Paulus, denn die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe Christi ist das, was dein, was ihr und was mein Herz bewegen muss. Dass wir, so wie er alles für uns gegeben hat, so wie einer für alle gestorben ist, so sollen jetzt alle für diesen einen leben. Dass wir diese Einheit durch den Frieden bewahren können. Aber letztendlich brauchen wir die Liebe Jesu, die unser Herz antreibt. Amen.